Eilische. Gestartet auf der Documenta X verbindet die Kampagne nicht nur radikalen Anspruch und taktisches Medienverständnis, sondern bedient sich immer wieder gezielt des Kunstbetriebes, um Aufmerksamkeit anzuziehen, Rückendeckung zu erhalten, aber auch um ästhetische Differenzen auf der Documenta X. Dieser Text ist eine Montage. Networking gab Cross the Border, überquert die Grenze, schließt die Lücke. Das war einst eine Forderung der Pop-Art. Sie meinte damit in erster Linie einen Akt, der den Klassen- und Generationenunterschied überbrückt. Die Vorstellung von einer Kunst für die Gebildeten und einer Subkunst für die Ungebildeten bezeugt den letzten Überrest einer ärgerlichen Unterscheidung innerhalb der industrialisierten Massengesellschaft, die nur einer Klassengesellschaft zustünde. Weil Pop-Art weiterhin wie seit Mitte des 18. Jahrhunderts gegen jene anachronistischen Überbleibsel führt, ist sie subversiv, ungeachtet ihrer erklärten Absichten, und eine Bedrohung für alle Hierarchien, weil sie wieder die Ordnung ist. Das, was da vor Jahrzehnten als Kampf gegen den Anachronismus der Klassengegensätze propagiert worden ist, egal ob es in der Analyse und in der Konsequenz richtig war oder falsch, ist heute selbst ein Anachronismus. Der alte Pop ist tot, so wie Könige tot sind. Wer das nicht glauben mag, der oder die sei auf die Unterschriftenaktion gegen den Doppelpass verwiesen, die sich ebenfalls klassischer Counter-Culture-Methoden bediente. Fehlte nur noch, dass Edmund Stoiber in den Hungerstreik getreten wäre, um endgültig klarzumachen, wie sehr die Konnotierungen aufgelöst sind. Der Verweis auf Bayern ist insofern ernst gemeint, als die Techno-Generation der Erstwähler brav für die CSU gestimmt hat, um an dieser Stelle jedes Vorurteil, das vom kulturellen Ausdruck auf die politische Gesinnung schließt, zu bestätigen. Oder genau nicht. Die Koordinaten stimmen nicht mehr, nicht weil sie sich verändert haben, sondern weil das Koordinatensystem weggerutscht ist. The Gap, die Lücke von damals, zwischen dem kulturell oben und unten verläuft, heute quer zu den einzelnen widerständigen politischen Szenen, und diese kulturellen Brüche bremsen die Handlungsfähigkeit. Vor Jahren mag es noch richtig gewesen sein zu sagen, jeder Kiffer dieser Welt ist mir näher als jeder Spießer von nebenan und jeder Jeansträger ist mein Freund und Textilmüslis fremdeln mit Techno-Kids und umgekehrt. Spätestens mit Hoyerswerda ist das gestorben. Jahre ist es her, oder andersherum argumentiert, wer zum Beispiel offensiv kein Mensch ist illegal Aufkleber verbreitet, kann die Erfahrung machen, dass sie verkratzt, verändert, kommentiert werden. Von kein Mensch ist illegal zu jeder Mensch ist illegal oder legal, illegal, scheißegal. Da lässt sich dann noch kurz spüren, wie bequem dieses alte Koordinatensystem war und wie leicht die widerständige Gebärde. Es reichte zu sagen, wir sind die deutsche Popart und das Schweigen oder das Reden von dem oder der wird überbewertet. Damit ist eine ästhetische Fragestellung sichtbar. Wie können ohne das gewohnte Koordinatensystem Formen gefunden werden, die die Lücken überbrücken? Eine Variante der Kunst der Kampagne ist das Ausvermessen. Keine Ästhetikkommission, die dem Inhalt formale Identitäten zuschreibt oder kontrolliert, was ein richtiger oder falscher Ausdruck ist, sondern das produktive Auflösen der Muster, die Suche nach Fäden, die über die Lücken geworfen werden können, und die Einnahme eines taktischen Verhältnisses. The ABC of Tactical Media. Tactic Media are what happens when the cheap do-it-yourself media, made possible by the revolution in consumer electronics and expanded forms of distribution, from public access cable to the internet, are exploited by groups and individuals who feel aggrieved by or excluded from the wider culture. Tactical media do not just report events, but they are never impartial, they always participate, and it is this that more than anything separates them from mainstream media. Ich in München, E-Mailing in München, Stuttgart, Amsterdam. Haben Künstlerinnen, die sich an politischen Kampagnen beteiligen, die Rolle von Dienstleistern? Sind sie sozusagen für die Plakate und alles Visuelle zuständig? Oder sind Künstlerinnen in Kampagnen ein eigener Zusammenhang? Mit einem Beispiel aus der Popmusik. Spielen Bands oder DJs auf politischen Veranstaltungen die Rolle eines Werbeträgers für den jeweiligen Inhalt? Sind sie Mobilisierungshelfer oder ist nicht vielmehr Musik deren Art und Beitrag zur Debatte? Ich denke, wir sollten versuchen, Unterschiede zu sehen zwischen dem, was Künstlerinnen machen, wenn sie Gestaltungsaufträge im Dienstleistungsbereich übernehmen, und dem, wenn sie als Künstlerinnen tätig werden und die Sache mit dem Autonomieanspruch beginnt, mit dem der Begriff Kunst wohl untrennbar verbunden ist. Oberwelt e.V. zum Beispiel, unser selbstorganisierter Kunstort, hat keine Position zur Kampagne. Wir würden sie aber gerne umfassender diskutieren. Stichwort: die Betrachterin als Konsument. Teilt ihr meine Beobachtung, dass politische Aktivistinnen in der Linken sich eher für Künste begeistern, die konsumierbar sind, wie Video, Film, Musik oder Partyereignisse, und es eher Probleme gibt mit schwer rezipierbaren Formen wie der bildenden Kunst oder dem Hörspiel? Das wären jetzt Beispiele für Kunst mit politischen Zielen. Die Liste ließe sich verlängern, auch mit Blick darauf, was in letzter Zeit so kein Mensch ist illegal produziert worden ist. Dennoch hat die Kunst den Sound, in politischen Angelegenheiten unzuverlässig zu sein. Verkürzt gesagt, von der Linken her der Vorwurf, dass Kunst nur etwas für die herrschenden Eliten sei, und von dieser Seite wiederum, dass Kunst, die sich politisch versteht, Qualität vermissen lasse. Geht Kunst und Politik da zusammen? Art und Politik der Frage habe ich mich an den folgenden Text erinnert. Vor Jahren folgenden Text erinnert. Beim Lesen der Frage habe ich mich an den folgenden Text erinnert, den ich mir vor Jahren einmal gespeichert habe. Er stammt von Michael Lingner. Er ist auch für mich nicht ohne einen beißenden Beigeschmack. Doch scheint er mir die Sache an einer richtigen Stelle anzumachen. Es ist ein wesentliches Kennzeichen autonomer Kunst, die sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart entwickelt hat, dass sie im Unterschied zur traditionellen christlichen oder höfischen Kunst ihre Funktionen und Inhalte selbst erfinden will. Die Autonomie und Qualität des künstlerischen Formungsprozesses hängt von einer höchst individuellen und zunächst rein privaten Erfindung ab. Darum ist innerhalb autonomer Kunst im Grunde jeder öffentliche Anspruch an das Kunstwerk eine Zumutung, wie es der Hamburger Kunsthistoriker Martin Wagenke sehr rigoros formuliert hat. Und in der Tat sind die Ergebnisse allzu oft fatal, wenn die Kunst hinter ihrem Entwicklungsstand zurückfällt und sich von öffentlich vorgegebenen, kunstfremden Themen und Inhalten in Anspruch nehmen lässt. Will sich der Künstler vor der misslichen Alternative bewahren, entweder das Thema oder aber die Kunst und ihre Autonomie aufgeben zu müssen, bleibt ihm nur übrig, die Thematik so umzuformulieren, dass sie auch zu einer künstlerischen wird. Als künstlerisch erweist sich eine Thematik dann, wenn sie mit künstlerischen Mitteln adäquat zu bearbeiten ist. Was Kunst, wenn sie sich auf eine außerkünstlerische Themenstellung einlassen will, mit ihren eigenen Mitteln kann, ist nicht mehr und nicht weniger, als sich zum Medium der Reflexion ihres eigenen Verhältnisses zur Thematik zu machen. Das sehe ich ganz klar als Stärke. Die Ebene der Reflexion, und zwar mit künstlerischen Mitteln, die ja umfassender sind als Text, Analyse etc., frei nach Dietrich Dietrichsen Plädoyer für den Pop, der Bilder, Stimmungen und Metaphern von Verhältnissen hat und sie so diskutabel macht, bevor sie abstrakt erfasst sind. So kann Kunst Vorgänge aussprechen, bevor sie geschrieben werden können. Ob jeder öffentliche Anspruch an einem Kunstwerk eine Zumutung ist, weiß ich nicht. Nur den Verweis auf die vorbürgerliche Kunst finde ich produktiv. Wenn ich zum Beispiel den künstlerischen Anspruch der AA-BO, antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation, erlebe, dann ist der für die eigene Szene selbstverständlich richtig. Aber nur in dem Sinne, wie auch die höfische Kunst für den Fürsten oder die religiöse Kunst für den Klerus okay. Als bildnerische Bestätigung der jeweilig hochgerüsteten Identität. Mit einem gewissen Schmunzeln. Zum Beispiel auch Stalins ästhetisches Problem bei dessen allerersten Maikundgebung, die er mit dem Know-how seiner Priesterausbildung gelöst hat, was vermutlich taktisch konsequent war und damals wohl sogar eine Brückenfunktion hatte, weil er an Tradierten anknüpft. Was bei solchen sogenannten gesellschaftlichen Anwendungen von Kunst auf jeden Fall auf der Strecke bleibt, das ist die emanzipatorische Qualität des Autonomieanspruchs, der dann ja gerne diskutiert werden kann. Zum Beispiel, weil er als elitär gelesen wird.
Cross border. Ästhetik als offenen Raum zu begreifen, ausfransen zu lassen und ein taktisches Verhältnis einzunehmen, das heißt auch, diese Freiheit auszuhalten. In doppelter Hinsicht. Wenn versucht wird, für die Kunst der Kampagne neue Schachteln zu falten, um die Sache einzupacken und theoretisch zu ordnen, wie zum Beispiel im Zuge der Ausstellung Dream City in München, oder auf der anderen Seite, wenn der Rekurs beginnt auf die Ästhetik der Betroffenheit und auf die nur im eigenen Kontext funktionierenden Bilder wie in der aktuellen A-Clip-Rolle. Die Kunst der Kampagne ist immer damit konfrontiert, dass sie sich nicht auf einen gegebenen Verständigungskontext verlassen kann, weil ihr Inhalt nicht hegemonial ist. Selbst ein Verweis auf moralische Fragen geht ins Leere, denn bekanntlich kann ein Mensch gut oder böse sein, schön oder hässlich, aber er kann nicht illegal sein. Die Ästhetik muss jeweils neu verhandelt werden, weil ein Rückzug auf geschützte Identitätsinseln nicht mehr möglich ist. E-Mailing München, Stuttgart, Amsterdam. Da sind wir an dem Punkt, wie Politik heute funktioniert. Sie ist weitgehend auf das Feld symbolischer Handlungen und durch Massenmedien vermittelter Fragestellungen abgewandert. Damit auf ein Gebiet, für das die Kunst besondere fachliche Qualitäten hat. Das Critical Art Ensemble zum Beispiel argumentiert, dass die Auseinandersetzungen in Nicaragua kaum jemand direkt und unvermittelt erlebt hat. Dennoch war es eine politische Frage und nötig, sich zu verhalten. In diesen repräsentierten Auseinandersetzungen kommt der Kunst, die ja sozusagen eine Art Ausdrucks- oder Repräsentanzmanagement darstellt, eine neue Rolle zu. Wenn ich das lese, denke ich an Fernsehaufnahmen von allabendlichen Rockkonzerten in Belgrad. Ein Dauerfestival mit frenetisch geschwenkten serbischen Flaggen. Hier sind auch Künstler mit besonderen fachlichen Qualitäten zu finden. Aufgefallen sind diese Bilder einfach nur, weil die Festivals der Pop-Ära stets getragen waren von einer politisch-gesellschaftlichen Haltung, die in jedem Fall richtig war. Links, oppositionell, progressiv. Lange vor dem bösen Onkels. Ebenso wie auch alle sonstigen politischen Positionen im künstlerischen Bereich so solche vorkamen, sodass man im Grunde künstlerische Äußerungen generell als das Gute identifizierte. Laura Cottingham bringt dies auf den Punkt. Eines der am weitesten verbreiteten Vorurteile im Umfeld von Kunst ist, dass sie gut sei. Das heißt, es ist eine jener Kategorien, die normalerweise positive Konnotationen verleihen und empfangen. Tatsächlich erhalten nur wenige Signifikante in unserer Kultur, in unseren Kulturrennen, einen so verbreiteten Beifall wie Kunst. Vielleicht mit Ausnahme von Babys. Ich interessiere mich immer noch sehr dafür, was an der Kunst dran ist, das uns erlaubt, sie als gut zu verstehen. Aber dieses Wertesystem würde ich gerne neu definiert sehen. Von dieser simplen Zuschreibung, Kunst ist gleich gut, lebt jede Kampagne, die Künstler für sich in Anspruch nimmt. Egal ob Bankhaus, Supermarkt, Fas, Antifas, Politiker, Politgruppen oder sonst wer. Hier ist das Schöne, Wahre und Gute im Spiel. Dieser Wert strahlt auf alles, aber auch wirklich alles ab, was sich damit schmückt. Das wäre jetzt die Funktion von Glamour. Unabhängig davon, macht es Sinn, im Kunstkontext zu agieren, weil Themen wie Kein Mensch ist illegal in den Massenmedien tabuisiert werden und hier noch ein offener Raum existiert, in dem neue Formen und Inhalte erprobt werden können? Oder ganz anders gefragt, gibt es aus eurer Erfahrung in politischen Kampagnen eine Hierarchie zwischen Streetfighters, Theoretikerinnen und Künstlerinnen? Close the gap, cross the border. Wer Grenzen kulturell definiert, setzt ungewollt dem neurechten Wort- und Begriffstausch auf, der Rasse durch Kultur ersetzt und der gerne auf Kulturkreise verweist, die vorgeblich jeweils eigene Territorien ausgrenzen. Heutzutage trennen Grenzen nicht mehr nur Territorien, Grenzen trennen Menschen, Grenzen verlaufen überall, im Sozialamt wie auf dem Bahnhof, in der Innenstadt wie an der Staatsgrenze. Die Grenze ist überall, wo Menschen befürchten müssen, nach Papieren gefragt zu werden. Diese Grenze verläuft nicht mehr wie noch zu Zeiten der Pop-Art zwischen Massenkultur und Kultur der Funktionseliten, sondern der Grenzverlauf ist der einer neuen europäischen Apartheid, die juristisch am Aufenthaltsstatus ansetzt, um Arbeitsmarkt, Behausung, Mobilität, medizinische Versorgung, Bildung, das gesamte Zusammenleben rassistisch zu organisieren. Diese Apartheid ist tabuisiert. Die Kunst der Kampagne kann an dieser Fassade kratzen. Der heimliche Existenz illegalisierter und der meist heimlichen Praxis ihrer Unterstützung einen Ausdruck geben, einen ästhetischen Ausdruck oder überhaupt einen öffentlichen Ausdruck, um die eigenen Schritte für offene Grenzen zu verabreden.
Ja, jetzt gehen wir über den dritten Tag.